Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Donnerstag, den 8. Mai. Heute mit diesen Themen. Schluss mit Zweisprachigkeit. Die Stadt Bern beendet den Schulversuch mit zweisprachigen Schulklassen.
Das ist eigentlich ein großer Verlust für die Stadt Bern und auch für die betroffenen Leute.
Findet Virginie Borel von der Stiftung für die Zweisprachigkeit. Dann Bepflasterung und neue Bäume. Bären- und Waisenhausplatz kriegen ein neues Antlitz für 37 Millionen.
Ja, dieser Ort soll ein Platz für alle sein. Es hat verschiedene Nutzungen, wie mit Markt. Es hat Außenbestuhlung, wo man einen Kaffee trinken kann. Es hat auch Veranstaltungen, die stattfinden. Und man soll sich wohlfühlen hier auf diesem Platz.
So der Projektleiter Simon Mosimann. Und ein lebendiges Archiv der Berner Graffiti-Kultur, das will das Schwarm-Festival sein.
Es ist jetzt an der Zeit, die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass diese Subkultur auch eine Bereicherung und ein Teil der Gesellschaft darstellt.
Sagt Thomas von der Festivalorganisation. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst zu den neuesten Entwicklungen im Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Die Hintergründe Noah Bio.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die Armee Pakistans heute Morgen eigenen Angaben zufolge 12 Drohnen aus Indien abgeschossen. Die Drohnen seien in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, so das pakistanische Militär. Das indische Verteidigungsministerium hat bisher nicht auf die Anschuldigungen reagiert. Bereits gestern hat Indien mehrere Orte in Pakistan beschossen. Grund dafür war ein Terroranschlag im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir von vor 2 Wochen. Indien macht Pakistan für den Anschlag verantwortlich.
Im Krieg Russlands gegen die Ukraine kursieren widersprüchliche Informationen über eine Waffenruhe.
So ist nach offiziellen Angaben die vom russischen Präsidenten Putin angeordnete 3-tägige Waffenruhe im Ukraine-Konflikt in Kraft getreten. Das berichtet der Deutschlandfunk. Anlass für diese Waffenruhe ist der 80. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Jahr 1945. Nach ukrainischen Angaben wurde die Waffenruhe allerdings bereits nach 3 Stunden von Russland selbst gebrochen. Die Ukraine hat der von Putin angeordneten Waffenruhe nicht zugestimmt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erneuerte stattdessen in seiner abendlichen Videoansprache den Vorschlag einer Waffenruhe von mindestens 30 Tagen.
Das Schweizer Justizdepartement EJPD kritisiert die Pläne Deutschlands für schärfere Grenzkontrollen.
Das schreibt das EJPD auf dem Kurznachrichtendienst Blue Sky. Der neue deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat angekündigt, Deutschland werde AsylbewerberInnen an den deutschen Außengrenzen zurückweisen. Solche systematischen Zurückweisungen würden gegen geltendes Recht verstoßen, schreibt das EJPD. Bundesrat Beat Jans habe ein Treffen auf Ministerebene vorgeschlagen, heißt es aus dem Departement weiter. Eine Antwort stehe aber noch aus.
Zu den Meldungen aus der Sondersession des Nationalrats. Der Nationalrat empfiehlt ein Ja zur sogenannten Steuergerechtigkeitsinitiative.
Die Abstimmung fiel äußerst knapp aus. SP, FDP, Grüne und GLP waren für ein Ja. Gegen die Initiative stimmten die Partei Die Mitte sowie die SVP. Die Initiative fordert eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung. Heute werden verheiratete Paare und gleichgeschlechtliche Paare in einer eingetragenen Partnerschaft gemeinsam besteuert. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Der Nationalrat hat gestern zudem den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats besprochen.
In der Sondersession hat sich der Nationalrat außerdem mit der Gesundheitspolitik befasst.
Spitäler und Krankenkassen sollen freiwillig von der Qualität abhängige Tarife für Spitalbehandlungen aushandeln dürfen. Einen entsprechenden Vorschlag der FDP-Fraktion hat der Nationalrat gestern angenommen. Der Bundesrat allerdings hält qualitätsabhängige Tarife nicht für zielführend. Dass sich Spitäler mit schlechterer Qualität an einer freiwilligen Tarifausgestaltung beteiligen und Abschläge geltend machten, sei nicht anzunehmen. Damit die FDP-Motion umgesetzt werden kann, muss sie allerdings noch vom Ständerat angenommen werden.
Der Berner SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus schockiert mit Aussagen zum Ukraine-Krieg.
In einem Interview mit dem SRF-Regionaljournal sagte der Baudirektor des Kantons Bern, er sei froh darüber, dass der Krieg in der Ukraine noch nicht vorbei sei. Kontext für diese Aussage war die Verzögerung beim Bau des Bieler Bildungscampus. Beim Wiederaufbau in der Ukraine würde auch hier eine Bauteuerung erfolgen, begründete Neuhaus diese Aussage. Der Regierungsrat distanzierte sich auf Anfrage der Zeitung Der Bund von der Aussage des Baudirektors. Neuhaus selbst entschuldigte sich im Nachhinein für die Aussage.
Die Stadt Bern will das Politforum weiterhin unterstützen.
Der Gemeinderat hat den Leistungsvertrag mit dem Politforum Bern für die nächsten 3 Jahre genehmigt. Das schreibt die Stadtregierung in einer Medienmitteilung. Dafür beantragt der Gemeinderat beim Parlament einen Kredit von rund 1 Million Franken. Das Politforum im Käfigturm will die politische Kultur fördern und eine Plattform für politisches Wirken sein. Es wird gemeinsam getragen von Stadt, Kanton Bern und Bürgergemeinde sowie den Landeskirchen. Weil sich die katholische Kirche als Trägerin zum Teil zurückgezogen hat und die Fixkosten für das Politforum gestiegen sind, will die Stadt Bern ihren jährlichen Beitrag erhöhen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Bio. Das Wetter: In der Nacht auf morgen Freitag sinken die Temperaturen auf 7 Grad und morgen Freitag bleibt das Wetter tagsüber bewölkt. Etwas freundlicher wird es am morgigen Nachmittag. Die Sonne zeigt sich teilweise bei Höchstwerten von 16 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit 6 Jahren können Kinder in Bern den Schulunterricht in den Classe Bilingue de la Ville de Bern besuchen. Klabi wird das Angebot abgekürzt genannt. In diesen Klabi findet der Unterricht zur Hälfte auf Französisch und zur Hälfte auf Deutsch statt. Aktuell besuchen 91 SchülerInnen vom Kindergarten bis in die 6. Klasse diesen zweisprachigen Unterricht. Den Schulversuch hat die Stadt Bern initiiert. Nun hat die Bildungsdirektion diese Woche bekannt gegeben, dass die Stadt den Versuch beendet. Und zwar auf das Ende des Schuljahres 25/26. Für Betroffene und Involvierte kommt dieser Entscheid überraschend, Noah Biu berichtet.
Am Schulstandort Mathe findet seit 2019 Unterricht in 2 Sprachen statt. Die Klabi, kurz für Classe Bilingue de la Ville de Bern, sind ein Schulversuch der Stadt Bern. In den Zyklen 1 und 2, also vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, unterrichten die Lehrkräfte dabei zur Hälfte auf Deutsch, zur anderen Hälfte auf Französisch. Die beiden Sprachen werden als gleichwertige Erstsprachen unterrichtet. Im Sommer des nächsten Jahres läuft der Schulversuch aus. Nun verzichtet die Stadt Bern darauf, den Versuch zu verlängern. Virginie Borrell von der Stiftung für die Zweisprachigkeit bedauert diesen Entscheid sehr.
Das ist eigentlich ein großer Verlust für die Stadt Bern und auch für die betroffenen Leute.
Der Entschluss der Berner Direktion für Bildung, Soziales und Sport kommt für Borrell überraschend. Anzeichen dafür habe es keine gegeben.
Wir waren im Gegenteil vorbereitet für die Folge, für was kommt nach der Klabi, das bedeutet die Sekundarstufe 1.
Die Stiftung für Zweisprachigkeit hat ihren Sitz in Biel. Dort gibt es ein vergleichbares Schulangebot bereits seit über 10 Jahren. Mit diesen Erfahrungen hat die Stiftung die Lehrpersonen und die DidaktikerInnen der PH Bern im Berner Schulversuch begleitet.
Wir kennen dieses Projekt seit der Gründung und wir waren sehr froh, dass so eine Offerte in Bern existiert.
Der Stiftung für Zweisprachigkeit zufolge wollten stets mehr Kinder die Glabi besuchen, als diese Plätze zu vergeben hatten. Das Feedback sei durchwegs positiv gewesen, sagt Virginie Borel.
Solange das ich weiß, war das Studium, die Begleitung der PH Bern immer sehr positiv, sei es auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und klar auch für die Lehrpersonen der Klabi in Bern.
Entsprechend wenig Verständnis hat sie für den Entscheid der Stadt Bern. In ihrer Medienmitteilung führt die Direktion für Bildung, Soziales und Sport verschiedene Gründe an für den Entscheid. Eine Herausforderung seien beispielsweise die unterschiedlichen Lehrpläne der Deutschschweiz und der Romandie gewesen. Für Virginie Borel ist das keine nachvollziehbare Begründung.
Das ist immer eine Herausforderung, so eine zweisprachige Schulfiliale zu haben. Aber das funktioniert. Ich glaube, die Lehrpersonen sind hochmotiviert und haben sich immer angepasst, angewöhnt zu diesem neuen System. Ja klar, die müssen die Schule fast alltäglich wieder mal erfinden. Und das ist auch spannend.
Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport verweist außerdem auf den Fachkräftemangel, der die Personalplanung erschwert habe. Zu schaffen machte der Stadt außerdem der knappe Schulraum. Gerade bei einer Erweiterung des Angebotes auf die Sekundarstufe wäre es eng geworden. Die Glabi sind ein freiwilliges Angebot, für das die Stadt Bern jährlich bis zu 1 Million Franken ausgegeben hat. Deshalb habe sich die Stadt dazu entschlossen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Prioritäten zu setzen, so die Direktion für Bildung, Soziales und Sport. Für Virginie Borel von der Stiftung für Zweisprachigkeit hingegen gehört ein solches Angebot wie die Glabi nach Bern.
So eine Bundesstadt, eine kantonale Stadt muss unbedingt so etwas offerieren, sei es für die Kinder, die in Bern leben, wo die Eltern vielleicht in Botschaften oder in verschiedenen internationalen Umgebungen leben. Und das ist fast wie normal, dass so etwas existiert.
Weil der Entscheid der Stadt ein großes Echo ausgelöst hat, will Borel noch nicht aufgeben. Ob es in Bern nach dem Sommer 2026 noch zweisprachige Klassen geben wird, darüber wird in der Stadt wohl noch gestritten.
Rabe Info.
Wir machen weiter mit unserer Abstimmungsserie zu den Vorlagen vom 18. Mai. Der Bärenplatz und der Waisenhausplatz sind zwei Prestigeplätze der Stadt Bern. Nun sollen sie saniert werden. Bereits in den 1980er Jahren stimmte die Berner Stimmbevölkerung dem zu. Die Stimmbevölkerung entscheidet nun über den Ausführungskredit. Sarah Heinzmann berichtet.
Simon Musimann ist Projektleiter der Sanierung bei der Stadt Bern. Ich treffe ihn an einem regnerischen Nachmittag auf dem oberen Waisenhausplatz. Der Platz ist übersät mit Pfützen. In tiefen Furchen im Asphalt sammelt sich Regenwasser.
Es gibt Pfützen überall, ist nicht schön zum Durchgehen. Entsprechend entspricht das nicht dem heutigen Standard, wie ein Platz aussehen soll.
Nicht nur bei Regenwetter ist der Asphaltbelag suboptimal. An heißen Sommertagen heizt sich dieser schnell auf. Deswegen sollen künftig Pflastersteine den Boden des Waisenhaus- und Bärenplatzes bestücken.
Zwischen den Fugen kann das Wasser versickern und wenn es dann wieder warm ist, kann es auch wieder verdunsten und das ist für die Aufenthaltsqualität natürlich sehr viel besser als ein Belag.
Für eine bessere Aufenthaltsqualität sollen auch mehr Bäume sorgen. 33 Ulmen werden in Zukunft auf dem Bärenplatz und dem oberen Waisenhausplatz Schatten spenden.
Ja, die Bäume sind super fürs Stadtklima. Sie geben einen kühlenden Effekt, man fühlt sich wohl darunter. Die Temperatur wird sehr viel kühler sein, vor allem in den Hitzetagen, dass man sich da auch aufenthalten kann auf den Plätzen. Entsprechend sind diese sehr wichtig.
Der untere Waisenhausplatz wird nicht bepflanzt. Unter dem Asphalt befindet sich nämlich das Parkhaus Metro.
Direkt unter dem Belag kommt eigentlich schon die Decke. Also wir haben gar keinen Wurzelraum für die Bäume zur Verfügung. Man müsste eigentlich die Decke absenken und wie einen Topf bauen. Und das haben wir geprüft, das wäre sehr teuer gekommen.
Das Grüne Bündnis hat sich dafür stark gemacht, die Bäume trotzdem zu pflanzen. Die Mehrheit des Stadtrates hat sich aber für Sonnenschirme statt für Bäume auf dem unteren Waisenhausplatz ausgesprochen.
Aber wir werden in diesem Bereich große Sonnenschirme aufstellen, damit trotzdem eine Beschattung möglich ist.
Der Bärenplatz und der Waisenhausplatz werden vielfältig genutzt. Am Morgen gibt es einen Markt, ab dem Mittag bedienen Restaurants ihre Gäste draußen, Menschen spielen auf dem Bärenplatz Schach. Und abends gibt es auf dem unteren Waisenhausplatz Kulturveranstaltungen. Durch die Sanierung sollen diese unterschiedlichen Nutzungen besser voneinander getrennt werden. Zudem entsteht ein großer Bereich zur unkommerziellen Nutzung. Auf Stühlen und Bänken darf man in Zukunft verweilen, ohne etwas konsumieren zu müssen.
Ja, dieser Ort soll ein Platz für alle sein. Es hat verschiedene Nutzungen, wie mit Markt, es hat Außenbestuhlung, wo man einen Kaffee trinken kann. Es hat auch Veranstaltungen, die stattfinden. Und man soll sich wohlfühlen hier auf diesem Platz. Entsprechend ist es wichtig, dass wir Beschattung haben, dass wir Bäume pflanzen können, dass man sich gerne auf diesen Plätzen aufenthalten und entsprechend hier auch gerne nach Berne kommt.
Die Sanierung des Platzes ist ein alter Hut. Bereits 1988 hat die Stimmbevölkerung eine Initiative angenommen, die die umfassende Sanierung des Platzes forderte. Wegen knappen Stadtfinanzen wurde das Projekt auf die lange Bank geschoben. Vor 10 Jahren hat die Stadt das Projekt dann wieder aus der Schublade geholt. In einem partizipativen Prozess habe man möglichst viele betroffene Menschen in die Planung einbeziehen wollen, so Simon Mosimann. Dabei wichtig, die Sanierung an die neuen klimatischen Gegebenheiten anpassen.
Dass wir wirklich Schatten haben in der heutigen Zeit, ist das ein sehr wichtiger Punkt.
Nun, 37 Jahre nach der Abstimmung, kommt der Ausführungskredit vors Stimmvolk. Knapp 37 Millionen Franken kostet die Sanierung. Der SVP-Minderheit im Berner Stadtrat ist das zu viel Geld. Mit 69 Ja zu 4 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung hat sich der Stadtrat aber entschieden für die anstehende Sanierung ausgesprochen. Auf politischer Ebene scheint das Projekt erfolgsversprechend. Kritik kam vor ein paar Wochen von der Gesellschaft für Stadt- und Landschaftsentwicklung Bern. Diese kritisiert, dass das neue Projekt den Stadtraum nicht wirklich neu denke. Der Perimeter ähnle den heutigen Plätzen stark. Das letzte Wort hat am 18. Mai das Stimmvolk. Nimmt dieses den Ausführungskredit an, beginnen die Arbeiten frühestens 2027 und dauern dann 3 Jahre.
Diese Woche haben wir im Rabe Info über die anderen beiden städtischen Vorlagen berichtet, nämlich die Sanierung der Untertorbrücke und des Marzillis. Die Vorlagen kommen am 18. Mai an die Urne.
Rabe Info. Kultur.
Dieses Wochenende wird der Duft von Spraydosen die Luft in der großen Halle der Reitschule erfüllen. Das Schwarmfestival lädt von Freitag bis Sonntag zum Urban Arts Gathering. Die Idee hinter dem Schwarm ist es, ein lebendiges Archiv der Berner Graffiti-Kultur zu bilden. Noah Bio hat die Menschen hinter dem Festival bei ihren Vorbereitungen besucht und mit Thomas von der Festivalorganisation gesprochen. Weil Graffiti als Kunstform immer noch kriminalisiert wird, will Thomas seinen vollständigen Namen nicht im Radio hören.
Was hat sich in der Berner Graffiti-Kultur seither verändert?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, Wir werden die zwei ersten Generationen dokumentieren, das heißt 85 bis 95. Und es hat sich sehr viel bewegt. Es bewegt sich eigentlich permanent, weil wenn man denkt, dass so alle 3 bis 5 Jahre eine neue Generation dazukommt und die Subkultur Anfang 80er Jahre von New York nach Europa geschwappt ist, in New York hat sie Ende 60er, Anfang 70er angefangen, ist es schon so, dass wir schon ein paar Dekaden auf dem Buckel haben gemeinsam, die leidenschaftlichen Menschen. Und das heißt eigentlich auch, dass es Generationen gab, die vielleicht mal abgestummt sind oder ruhiger geworden sind. Und es gibt andere, die haben das seit Dekaden eigentlich als Leidenschaft weitergetragen. Und wenn wir die paar Dekaden zusammenzählen, dann sind ganz viele Generationen, die dazugekommen sind. Und da hat sich eigentlich sehr, sehr viel verändert. Am Anfang, als es von New York nach Europa gekommen ist, haben die Menschen das als Paket, als Hip-Hop-Paket mit 4 Säulen, mit Graffiti, Breakdance, MCing und DJing als Paket bekommen, obwohl es eigentlich in New York wie unabhängig voneinander gewachsen ist. Dann gab es in den 90er Jahren ganz viele sogenannte Jams in ganz Europa. Man hat sich gegenseitig bereist, es wurde gesprüht, es wurde getanzt, es wurde gerappt und aufgelegt. Und die Form der Jams, die in den 90er und Anfangs Nullerjahren sehr breit getragen und gelebt wurden, die sind jetzt so wie abgeschwappt. Nichtsdestotrotz hat sich immer wieder neue Generationen dieser Leidenschaft gefunden. Und auch eigentlich der Style, man spricht von Lettering oder von Style Writing, der hat sich eigentlich mit den neuen Generationen immer weiterentwickelt.
Du hast jetzt von Subkultur gesprochen, hast auch davon gesprochen, dass Graffiti-Kultur als Teil der Hip-Hop-Kultur nach Europa gekommen ist. Trotzdem ist das ja jetzt ein Graffiti-Kultur-Festival und kein Hip-Hop-Kultur-Festival. Was fasst ihr unter diesem Begriff zusammen?
Graffiti-Subkultur, auch hier sprechen wir eigentlich von Lettering und Style-Writing. Also es geht eigentlich darum, dass du die Buchstaben wählst, die dich am besten ausdrücken. Du hast eine Buchstabenkombination, es entsteht ein alter Ego und du feilst an deinen Buchstaben, dass die Individualität, deine Persönlichkeit in der Abstraktion der Buchstabenkombination seinen Ausdruck finden kann. Vielleicht darf ich aber ergänzend noch sagen, der Samstag, der wird sehr im Zeichen dieser Graffiti-Subkultur stehen. Aber das Schwarmfestival an und für sich, das hat eigentlich die Idee, die Vernetzung unterschiedlichster Subkulturen zu ermöglichen und eben etwas aus seiner Bubble rauszugehen, aus seiner Echo-Chamber zu verlassen und eben eigentlich einen Verknüpfungspunkt zu geben für verschiedene leidenschaftliche Subkulturen.
Im Programm heißt es, in der Schweiz würde die Graffiti-Kultur oberhalb des Untergrunds noch zu wenig wahrgenommen. Warum ist das deiner Meinung nach so?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Eigentum sehr hoch gehalten wird. Graffiti ist ein Akt des Sich-Appropriierens, nicht des Fragens. Das heißt, die illegale Form des Graffiti-Ausdrucks wird staatlich verfolgt. Es hat Menschen von uns, die in den 90er Jahren als Exempel statuiert wurden und Strafen auferlegt bekamen von 1,2 Millionen, die immer noch am Abzahlen sind. Und ich denke, der Akt, dass ich nehme mir, weil die Wände gehören oder die Häuser gehören nicht nur den Menschen, die sie bezahlt haben, ist auch eine Frage der Eigentumsdebatte. Das ist das eine. Das andere ist, durch die staatliche Repression haben viele Menschen ihre Leidenschaft zum Lettering dokumentiert, aber sie haben es für den Bunker dokumentiert oder für die enge Familie und es kam nie an die Oberfläche. Und jetzt gibt es so viele Generationen, dass verschiedene Kunstarbeiten oder Graffiti-Werke eigentlich verjährt sind und es darf wieder an die Oberfläche kommen und es ist jetzt an der Zeit, die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass diese Subkultur auch eine Bereicherung und ein Teil der Gesellschaft darstellt. Und unser Ziel ist eigentlich jetzt dieses Wochenende, was Graffiti anbelangt, die ersten 2 Generationen von Bern, wie gesagt, 85 bis 95, an die Oberfläche zu bringen, dass ein breiterer Diskurs stattfinden kann über diese Subkultur, über die Eigentumsdebatte in der Gesellschaft und dass man sich austauschen kann, weil eigentlich auch die Kunstwelt kann mit Graffiti nicht viel anfangen. Und Der Grund ist eben, weil es kriminalisiert wird. Und ich denke, hier können wir einen Beitrag leisten, in der breiten Bevölkerung, aber auch in der Subkultur, einen Dialog anzustoßen und eine Sensibilität zu entwickeln, auch wenn es rein die kulturhistorische Achse berücksichtigt in dem Moment so bei uns.
Du hast gesagt, dass ihr die erste Generation in Bern dokumentiert. Das Festival ist lokal verankert. Gleichzeitig wollt ihr Bezüge herstellen zu Städten wie St. Gallen, Toulouse, Berlin oder Derry in Nordirland. Was verbindet Bern mit diesen Städten?
In den 90er Jahren gab es durch das, dass die einzelnen Städte Magazine geschaffen haben, die eigentlich die lokale Geschichte dokumentiert, die jeweilige, gab es eine Vernetzung in ganz Europa. Man hat ein eigenes Heft produziert und hatte gerade die Kosten, dass man das produzieren konnte und hat es dann mit all den Heften in ganz Europa ausgeteilt. Es entstand ein Netzwerk, wo man sich gegenseitig bereiste. Ein Mensch muss sich vorstellen, diese Leidenschaft, die geht ziemlich ins Geld. Viel Geld ist nicht da. Und dann braucht es die Möglichkeit eines Netzwerks, wo man Obdach findet, wo man vernetzt ist, wo man sich verknüpfen kann. Und so bereisten sich die verschiedenen Graffiti-Generationen und Orte gegenseitig über Jahre. Es entstanden tragende Netzwerke, Freundinnenschaften. Und ich denke, hier ist die Möglichkeit, dem auch wieder Ausdruck zu geben. Also an diesem Schwarm werden Menschen von nah und fern kommen. Am Samstag ab 10 Uhr wird draußen unter der SBB-Brücke und das Innenleben der großen Halle eine farbliche Umarmung erhalten. Es kommen Menschen aus Bern, Biel, Basel, Zürich für die Schweiz. Wir haben Menschen, die kommen aus dem Umfeld Dijon und Paris. Aktivistinnen und Aktivisten, und es geht auch hier darum, eigentlich wie früher in den 90er Jahren wieder diesen Jam-Spirit zu haben, wo die Menschen zusammenkommen, wo sie teilen, wo sie sich vernetzen, wo sie die Gelegenheit haben, ihre Freundinnen schaffen und ihre Leidenschaft Ausdruck zu geben. Und ja, ich denke, das sind immer sehr befreiende Momente gewesen und so soll es eigentlich weitergehen.
Das Schwarm-Festival findet von Freitag bis Sonntag in der Reitschule in Bern statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Donnerstag, den 8. Mai. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Bio. Morgen um 11 Uhr die nächste Infosendung. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.